2, 3, 4.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Feierabendgold. Mein Name ist Frank Feuerstein.
Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel in einem russischen Atomboot, kurz vor Kiew.
Kurz vor Kiew, ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist, wie man es dreht und wendet, hier ist einfach kühler.
Ja, es ist einfach schön hier.
Wir haben Mitte August, es sind 30 Grad in Deutschland. Und ich denke mir halt, was soll die Scheiße?
Ja,
eben. Aber, wie gesagt, vor Kiew geht's.
Hier können wir einen kühlen Kopf bewahren.
Drückst du bitte auf Stopp?
5 Mark in die schlechte Wortspielkasse, ich weiß. Samuel, warum sind wir eigentlich hier?
Frank,
warum sind wir heute hier?
Wir sind hier für Animationsfilme. Die Bank weg. Also 2D, jawohl. 3D, 1D, 4D.
Alles. Wir hauen es euch um die Ohren.
5D.
Rundum.
Einmal genau. Alles.
Genau, wir sprechen heute über Animationsfilme, über ein paar technische Details, ein paar Sachen, was Animation überhaupt ist, was es für Formen gibt und natürlich auch noch ein paar persönliche Favorites, die es immer gibt. Vor allen Dingen in unserer Generation, die damit ja aufgewachsen ist.
Vor allem beim Feierabendgold gehört vor das wohl dazu. Von daher.
Also, wenn nicht hier, wo sonst?
Richtig. Also, eigene Meinung gibt's nur hier.
die eigene Meinung, die zählt.
Richtig. Die richtige Meinung.
Absolution.
Das nehme ich selbstverständlich zurück.
Natürlich.
Ich würde mal anfangen. Ja,
absolut.
Weil, bitte, wie gesagt, schön. Ich habe mal so zur allgemeinen Definition
ein
bekanntes Online-Lexikon gequält, um diese wertvollen Informationen zu gathern. Animation von lateinisch animare bedeutet zum Leben erwecken oder anima, Geist und Seele oder Lebenskraft. Also Leben oder Lebenskraft.
Aha, okay.
Oder sowas wie Atem. Das ist die Technik, bei der durch Erstellen und Anzeigen von Einzelbildern für den Betrachter ein bewegtes Bild geschaffen wird. Mhm. Super, oder?
Wow.
Hab ich gut gemacht. wie jeder weiß, wir sind heute ein bisschen Junkie. Wie jeder weiß, können Animationsfilme natürlich auch von gezeichneter Natur sein. Nicht nur 3D-Animationsnatur, wie wir, wozu wir noch zu sprechen kommen.
Ja klar, die 2D-Animation, das ist ja so der klassische Zeichentrick.
Das ist der klassische Zeichentrick.
Genau.
Kommt tatsächlich vom Videofilm bzw. aus der Fotografie. Mhm. Also sowas wie Stop-Motion, komme ich gleich zu.
Da habe ich auch noch was. Das ist weil 2D-Animation fängt ja eigentlich schon beim Daumenkino an.
Richtig, genau.
Das ist ja, also der Zeichentrickfilm, den wir jetzt kennen, so jetzt mal das erste richtige, der Meilenstein, so Schneewittchen oder so. Das daran denkt man ja erstmal, wenn man Zeichentrickfilm hört.
Die Daumenkino, also die Zeichentechnik hinter dem Daumenkino ist tatsächlich auch eine eigene Animationsform.
Mhm.
Und zwar, dass du nicht, komme ich gleich noch drauf.
Okay.
Ich will jetzt nur noch mal kurz was dazu sagen. In der Zeit von 1044 Hertz, 100.000 FPS, 4K-Zeit, wie viele Bilder denn damals so ein 3D-animierter Zeichentrickfilm hatte?
Mhm.
Und zwar ist das so, dass das menschliche Auge ab 24 FPS, also Bildern, Rahmen pro Sekunde, also Frames pro Sekunde, eine flüssige Bewegung darstellen kann. Was natürlich dann auch im Umkehrschluss heißt, wenn du sowas zeichnest, das ist halt auch it's labor heavy.
Oh ja.
Es ist absolute Schwerstarbeit, sowas herzustellen. Zum Beispiel hätten wir jetzt einen 90-Minuten-Film und das wären bei 24 Bildern pro Sekunde knapp 129.600 Bilder.
Ach du Scheiße.
Die halt händisch gezeichnet werden müssten.
Ja.
Natürlich gibt es da noch Methoden, die einem das Ganze so ein bisschen erleichtern, dazu aber gleich noch mehr. Wie gesagt, hoher Aufwand, gerade auch bei Stop-Motion-Techniken.
Natürlich, ja. Das ist richtig. Also bei Stop-Motion, das fasziniert mich jedes Mal wieder.
Ja, zu den FPS komme ich gleich nochmal. Ich fange jetzt einfach nur mal mit den Arten, Animationsarten, die mir so eingefallen sind und die ich so recherchiert habe, an. Da gibt es tatsächlich, sau alt schon, ich weiß auch nicht, warum der jetzt bei mir auf Platz 1 ist, aber der Brick-Film. Der Lego-Film.
Ja.
Falls
das
du dich
ist eine
daran
eigene
erinnerst.
Kategorie. Das war eine eigene Kategorie.
Ja, das ist tatsächlich eine eigene Kategorie.
Mhm.
Und zwar war das so in den frühen YouTube-Tagen, war das tatsächlich so eine Möglichkeit für Creator, würde man heute sagen, Content zu kreieren, ohne jetzt tatsächlich eine eigene Videokamera zu besitzen.
Ja.
Und sowas. Also das war schon, fand ich eine coole Idee. Dann fing das auch das Ganze früh an mit Stop-Motion-Technologie, mit der sogenannten Pixelation, falls ihr das
was
sagt.
Sagt mir was, ja.
Abgefahren, oder?
Es ist richtig.
Ich erkläre es kurz. Bei Pixelation ist das so, dass man halt menschliche Wesen, also Menschen, Tiere oder whatnot, bei Tieren geht es schwierig, aber eher bei Menschen und bei Stillleben, also bei Objekten halt, Blumen, Pflanzen,
auch Hintergründe,
Gegenstände, halt, Hintergründe, ja. alles Mögliche, ja. dass man die Stop-Motion-artig halt einzeln fotografiert und daraus halt einen Film entstehen lässt.
Ja.
Da gibt es ein richtig cooles Beispiel, das ich gefunden habe, und zwar der Film Neighbors von 1952 von Norman McLaren. Also der gibt es auch auf YouTube, der geht glaube ich auch nur 8 Minuten. Das ist mit Abstand der trippigste Scheißfilm, den ich je gesehen habe. Also es ist absolut geil, ja, okay. weil wie gesagt, das ist die Animationsform, die charakterisiert halt so ganz zackige Bewegungen und so weiter, ja. weil der Mensch niemals sich gleich positionieren kann für einen Frame. Und ähnlich wie beim Pose-to-Pose-Zeichnen, wenn es jetzt um Disney-Filme geht oder generell Zeichentrickfilme, dass es halt fast nicht möglich ist, dass du halt genau eine Bewegung weitergehst pro Bild, sodass es wirklich flüssig wirkt und so.
Ja, ja.
Aber es ist einfach
sieht
nur,
immer komisch aus.
Es sieht einfach immer komisch aus, aber dadurch halt auch einzigartig und so total.
Ja. Ja, trippy halt.
Weird, trippy. Halt weird und trippy richtig irgendwie. Trippy. Also wie gesagt, kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich dafür interessiert.
Das musst du dir mal geben, ne? Über 50 Jahre alt. Das ist, ja. Über 70 Jahre. Nee, also fast 70 Jahre alt.
Ja, ja.
Das muss man sich mal geben,
68,
wie lange es das schon gibt. Hast du die erste Stop-Motion? Weil die gab's, das habe ich jetzt tatsächlich mal.
Hau raus.
Mal gehört. Die erste Stop-Motion wurde zum allerersten Mal durch, Moment, den Namen muss ich ablesen, weil das ist französisch. Also der Vorname ist George, aber Méliès,
okay.
Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 1896 wurde das bereits zum ersten Mal angewandt.
Durch Fotografie.
Durch Fotografie, ja. Die Stop-Motion. Die, also
ja,
die,
klar, Stop-Motion, ja.
Das
klar.
1896, Mann.
Ja, aber liegt nahe, weil das ist eine Technik, die irgendwie auf der Hand liegt. So, weißt du? Ich meine, man weiß ungefähr, was Film ist. Zu der Zeit wusste man es, glaube ich, schon. Und es war halt easier umzusetzen irgendwo. Also klar, im Endeffekt schwieriger umzusetzen, weil du Einzelbilder hast und kein Film, der zusammenhängend ist, richtig, schon von Haus aus, sage ich jetzt mal. Aber das ist schon krass. Wann nochmal?
1896.
90. Das ist krass.
Das ist dann nochmal 50 Jahre vor diesem Animationsfilm, den du gerade genannt hast.
Ja. Also ja, das ist krass, auch schon krass. Das ist krass. Um einfach nochmal ein weiteres Beispiel zu nennen. Sagt dir South Park was? Jedem sagt South Park was.
Nee, noch nie gehört.
Und zwar die gute alte Collagentechnik.
Ja.
Die wurde ja, also South Park, falls das jetzt niemandem im Begriff sein sollte, sind halt, früher wurde das so aufgenommen, dass du im Prinzip sowas wie ein Overhead-Projektor haltest. Mhm. Unsere Generation, was sind wir, Y-Mates, die werden.
Ich bin mir
die werden uns nachfühlen. Also ein Overhead-Projektor ist halt so ein Projektor, den man früher in der Schule benutzt hatte, um Folien an eine Wand zu projizieren, ohne jetzt, gut, Strom hat man gebraucht, ja, aber ohne Großtechnik dahinter, ohne einen PC dran zu haben. Und da wurden halt Pappteile ausgeschnitten, farbige Pappteile draufgelegt und dadurch wurde halt dieses tiefen Ding dadurch hervorgerufen, indem du halt eine Hintergrundfolie hattest und vorne im Vordergrund halt die Figürchen.
Ein Frame von South Park, so aus der ersten Staffel, sieht eigentlich aus wie ein Kunstprojekt.
Genau.
Also es ist eigentlich, es ist schon sehr nah an Kunstunterricht dran, was man da einsetzt, also eingesetzt hat früher.
Ja, absolut, ja. Collagenfilme sind auch gleichzeitig einzuordnen in der 2D-Animation, auf die ich gleich komme. Weil, ne, es ist eine 2D-Animation letzten Endes, genauso wie Flachfigurenfilme.
Ja.
Sowas wie, ne? Das ist genau das Gleiche. Also es ist im Prinzip ein Flachfigurenfilm. Es
simuliert dir halt auch wieder die Tiefe, ne? Also durch die Hintergründe halt, durch die Backdrops.
Bei Flachfigurenfilmen war das anders, weil du da nur Figuren hattest, meiner Meinung nach.
Aha.
Weil du da wurden früher Gedichte von Hermann Hesse und so weiter, wurden da verbildlicht dadurch, auch durch Schattenspiele und so ein Kram.
Genau.
So Silhouettenfilme.
Genau, ich dachte gerade an das japanische Schattenspiel.
Ja, so genau sowas. Ja. Das sind aber eher Silhouettenfilme.
Okay, ja, macht ja Sinn.
Ja. Dann, was ich besonders sehr, sehr liebe, Claymation-Filme.
Oh ja, das ist super cool.
Also Knetfilme, basically. Und bin ich großer, absolut Riesenfan von Wallace & Gromit zum Beispiel.
Ja,
ich habe das als Kind so gefeiert, wirklich. Das war so geil. Ich weiß nicht, Knetfilme, das war für mich schon damals so, diese Awareness war da, dass das halt so viel Arbeit sein muss.
Oh ja.
Und dann hat man es, ich habe das dann irgendwie mal mit einer Webcam selbst probiert, mit so ein bisschen scheiß Knete. Es ist so unglaublich schwer, weil die haben ja komplette Skelette in sich, ja, also komplette Gerüste aus Stahl, damit die auch wirklich die Posen halten und so weiter.
Ja, klar.
Ist halt richtig cool gemacht. Also Claymation ist absolut Number One. Wen das interessiert und der irgendwann vielleicht mal Bock auf Frankfurt hat, im Deutschen Filmemuseum in Frankfurt gibt's ja, da stehen die Dioramen quasi, die Sets von Wallace und Cromwell stehen
da rum.
Die kann man sich da angucken komplett, ja. Und die sind größer, als man denkt, die Sets. Also die würden hier die Kajüte füllen tatsächlich. Die sind riesig, ja. Also ich sag mal, so eine Figur ist so, ja, so ein Dreiviertel Unterarm von einem Durchschnittsmatrosen.
so eine Dreiviertel Elle.
Ja, eine Dreiviertel Elle. 2,5 Fuß. Was? Meter.
Verdammt nochmal.
Und ja, wie gesagt, Claymation ist auch eine super coole Animationsart.
Zu Claymation gerade, ist ein bisschen ausgestorben, ne? Also so Wallace und Gromit ist ja so,
wurde abgelöst durch Shaun das Schaf, glaube ich, weil Shaun ja in den ersten Filmen so eine Rolle gespielt hat.
Genau, der hat dann seinen eigenen Film bekommen, auch das ist noch gar nicht so lange her. Also das ist noch nicht so, vielleicht 10 Jahre oder so, aber noch nicht lange.
Ja, länger, glaube ich. Wallace und Gromit Filme sind älter.
Da gab es auf jeden Fall so um 2009, 10 rum, meine ich, da gab es nochmal einen Film. Aber so richtig, das gab es ja früher auch in Kindersendungen.
Mit den Hasen da, der Film, meinst du? Oder meinst du generell Wallace und Gromit?
Wallace und Gromit generell gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren gab es noch einen Film. Aber auch so diese Claymation-Art, ne, das gab es ja auch früher in Kindersendungen. Gab es dann so Einspieler von so Klumpen an Knete, die sich in irgendwas verwandelt haben.
Wissen die? Bava-Papa. Das haben meine Eltern noch geguckt.
Ja,
Bava-Papa. Das sind wirklich diese Knetklopse, kann man eigentlich anders sagen, die halt ihre Form ändern und dadurch halt ein Konzept ergeben haben, woraus sich halt eine Zeichentrickserie entwickelt hat.
Richtig cool.
Das hat mir meine Mutter immer erzählt.
Das gibt's heute gar nicht mehr. Also sowas hast du kaum noch.
Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob das Bava-Papa hieß, aber ich glaube schon, wie gesagt. Das waren halt immer ein weißer Hintergrund, soweit ich weiß. Und einfach nur diese Figuren, die halt irgendeinen Scheiß gemacht haben.
Genau.
Also,
die haben auch nicht richtig geredet, das war alles so ein Gibberish halt.
Ja, ja, genau.
Aber das war cool.
Ich glaube, die haben halt teilweise nur gerülpst. Aber ich habe das nie gesehen, ich habe keine Ahnung.
Stimmt,
ich habe das nie gesehen. Müssen wir uns mal geben.
Ich glaube,
das ist witzig. Was wird das gewesen sein? 80er oder so?
Wahrscheinlich.
80er, Ende 70er oder sowas.
Das kann gut sein, ja.
Ja, die letzte Kategorie aus der Stop-Motion-Fraktion hier bei mir ist die Puppenfilme, also Marionetten und Handpuppen.
Ja.
Ist tatsächlich bis heute noch total, nicht mehr so innen, aber es gibt es tatsächlich immer noch, weil auch so Stand-Ups darunter fallen. Ist jetzt natürlich kein Film im klassischen Sinne, aber die Technik wurde halt so weitestgehend mitgenommen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt sowas wie eine Bauchrednerpuppe oder ein Puppentheater, was natürlich wesentlich älter ist.
Richtig.
Aber ich sag nur damit, dass es bis heute sich so ein bisschen durchgezogen hat. Ja. Auch Augsburger Puppenkiste zum Beispiel, falls das jemand ein Begriff ist. Auch
das war
Institution meiner Kindheit.
Das war tatsächlich eigentlich schon so ein paar Jährchen zu spät für uns. Das war ja eigentlich so ein Ding der 80er.
Oh, ich habe das viel geguckt.
Ich auch noch.
Das wurde mir so mitgegeben, ja.
Das wurde weitergegeben an die nächste Generation.
Kannst du dich an Augsburger Puppenfilme erinnern?
Nur ganz dunkel. Also halt so Jim-Knopf-Sachen und sowas sind halt noch im Kopf. Aber das Murmel.
Urmel.
Urmel, genau.
Urmel aus dem Eis.
Urmel, weil das geht immer in die Mupfel.
Die Schlafen. Mupfel mit dem Pinguin und dem Seelefant.
Ja, der Seelefant.
Der Seelefant.
Scheiße, ja, stimmt.
Und Dr. Habertuck, oder wie er hieß.
Da bin ich schon raus.
Diesen komischen Fass mit seinem kleinen Lakaien über die See getingelt ist und dann irgendwie dieses komische Wutz.
Ja, Wutz
war
natürlich.
Doch die Haussau, immer geputzt hat und so weiter. Also mehr fallen mir jetzt auch gar nicht so spontan ein von der Insel.
Es war mein kleiner Junge, der wollte Lokführer werden.
Nee, das ist ja wieder Jim Knopf.
Ja, ja,
das aber Jim
ist
Knopf
ja
auch war Augsburg geil aus Nummerland.
Ja, Mann.
Ja, das war schon cool. Ja.
Was mir jetzt noch einfällt zu Puppentheater, es gibt vor allen Dingen halt im Raum Hessen, vor allen Dingen im Darmstädter Bereich, gibt es das Kikeriki-Theater.
Ja, war ich schon mal.
War ich auch schon.
Ja.
Wo es größtenteils halt so Puppenspiele gibt, auch mit Interaktion mit echten Personen. Aber die meisten Figuren sind da Puppen.
Das ist so Mixed Art, ne?
Es ist gemischt, da hast du
Stand-Up, beziehungsweise Kabarett ist das ja.
Richtig.
Kabarett gemischt mit Figuren, wie die zwei vom Balkon.
Ja.
Wie heißen sie nochmal? Ich weiß
es
nicht mehr genau. Ja. Das war vor meiner Zeit.
Die zwei Grumpies. Beste. Ich liebe die zwei. Ja. Die sind super. Ja, also das gibt's immer noch und das ist halt verbunden dann mit Mundart natürlich. Ne?
Ja, ja.
Also da werden bis heute sind die immer noch auf Tour. Also, na gut, im Moment jetzt eher weniger, aber die sind immer noch auf Tour und da gibt's immer noch aktuelle Programme, die halt auch immer erneuert werden und neue Schauspieler halt dann rausgebracht werden. Also das ist immer noch alive and well, was ich beeindruckend finde.
Ja, ich finde das auch cool, weil es ist einfach mal was anderes.
Ja, richtig.
Klar, du kannst auch ins Theater gehen und dir Menschen angucken, etc. Aber so dieses Gemischte, und wenn du es da noch hinbekommst, dass dir das irgendwann nicht mehr auffällt, sondern dass du es einfach so hinnimmst, dass diese Puppe Teil des Spiels ist oder Teil des oder ein eigener Charakter in dem Spiel ist, finde ich das ziemlich cool, weil das braucht eine Menge Skill, sowas.
Auf jeden Fall.
Ich habe mir, ich weiß nicht mehr genau, wie die Doku heißt, auf Netflix über Elmo, den Puppenspieler von Elmo, gibt es eine komplette Doku darüber, den habe ich mir reingezogen. Wirklich interessant, was der für ein abgefucktes Leben hatte, nur weil er Elmo gespielt hat. Weil es war ein Schwarzer, der halt sich quasi in dieser Sesame Street, Sesamstraße Geschichte halt so hochgekämpft hat, sodass er dann am Ende im Prinzip so den Elmo spielen durfte. Ja? Also es war dann wirklich, es gibt so Hierarchien da sogar.
Ach was, okay.
So Puppenspieler-Hierarchien. Und wie er sich dann so in die Reihen der besten Puppenspieler der Welt gekämpft hat und so. Das ist eine abgefuckte Serie. Es ist ziemlich emotional auch, aber es macht Spaß zu gucken.
Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also Puppenspielen ist eine fucking Kunst. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Wirklich das so rüberzubringen und so. Der ist heute, glaube ich, auch Dozent für sowas. Also für Leute, die Puppenspielen halt lernen wollen. Gibt es immer noch sehr, sehr viele, die da drauf stehen.
Ja, gut, und du musst halt eine Figur, die keinerlei Emotionen besitzt und auch nicht wirklich die Facial Features hat, der musst du halt Leben einhauchen. Und das hinzukriegen, holy shit.
Ja,
also das ist unglaublich schwer.
Vor allem Facial Features ist ja fast nicht möglich.
Ja, eben.
Du hast ja nicht mal, also bei jetzt, wenn man Sesame Street anguckt, hast du ja nicht mal bewegbare Augen, soweit ich weiß. Du hast ja wirklich nur die Kopfbewegung. Du hast den Mund, was halt das Feature ist, was du benutzen musst.
Ja.
Weil es geht nicht anders. Und du hast im Zweifel nur eine Hand, die an so einer Stange halt ist, die du bewegen kannst. Und die Symbiose aus Hand, Kopfbewegung und Mund ergibt dann halt für dein kindliches Ich so ein Menschen. Und selbst für das erwachsene Ich auch ein Menschen. So. Ja. Also zumindest dein, du kannst ja besser differenzieren im Moment. Dass es natürlich jetzt kein Mensch ist, ne, klar.
Ja,
als Kind ist das was anderes, wie gesagt. Aber dass es halt für dich auch so menschlich rüberkommt am Ende.
Ja.
Das ist ziemlich große Kunst, ist das.
Auf jeden Fall. Vor allem, also wenn ich mich richtig erinnere, hat nämlich das Cookie Monster, das hat nämlich, meine ich, so Goggly Eyes.
Ja.
Weißt du, dass die Pupillen da halt so rumwackeln im Kopf, aber es ist halt auch nur, weil das zur Figur passt.
Stimmt, weil das so crazy und, genau. Und wir.
Genau, dass da die Augen rumwackeln, weil das Vieh ist ja eh meistens in krasser Bewegung.
Ja, stimmt.
So einer wie jetzt, oh Gott, ich weiß leider den deutschen Namen gerade nicht. Und doch Oscar in der Mülltonne.
Bei dem würde stimmt, den habe ich gerade verwechselt mit Cookie Monster, ja. Stimmt, Oscar ist der Grüne.
Genau, der Grüne in der Mülltonne, der immer nur abgefuckt ist über alles.
Ja,
bei dem wird das halt nicht passen, weißt du? Da macht es Sinn, das da wegzulassen. Aber hier ist nochmal der große Vogel Bilbo, glaube ich. Der große Vogel, der gelbe Vogel.
Bilbo.
Ich glaube Bilbo war es.
Ich weiß es nicht genau.
Nee, das war Bilbo Baggins. So, wie schafft man den Sprung von Sesamstraße zu Herr der Ringe? Ich hab's geschafft. Ich habe noch eine Animationsart rausgesucht, die fand ich persönlich ziemlich geil, weil ich halt einfach nur Fan von der bekanntesten Umsetzung bin. Und zwar der Flachfigurenfilm, da hattest du, glaube ich, vorhin auch kurz was zu gesagt.
Ja, ja.
Das sind ausgeschnittene Formen, meist Körperteile, die halt als Papierschablonen dann quasi benutzt werden. Und das wird am bekanntesten war es eigentlich bei Monty Python. Diese ganzen Einspieler von denen, ja, wenn du mal die
das Intro oder was?
Genau, die Intros, die Credits und auch diese Einspieler, die es in der Serie früher gab, das sind immer mit diesen Schablonen gemacht, wie dieser Riesenfuß, weißt du, die eine Figur
platzt. Ja, klar, und sowas. Ja, das ist ja das Markenzeichen fast schon von Monty Python.
Ikonisch. Das wurde bis zu den letzten Produktionen immer mit diesen Schablonen gemacht, nie computeranimiert, obwohl Monty Python ja wirklich bis noch in die späteren Jahre reinging, ne? Die waren ja nicht nur in den 70ern, 80ern aktiv. Auch noch danach halt mit irgendwelchen Specials oder Reunions
Ich kenne und kannte so viele Leute, die immer dachten, dass Monty Python eine Person ist. Aber es ist ja eine britische Künstlergruppe, ist das ja. Von
korrekt.
Daher.
Alles geniale Männer.
Aber die Filme
Männer.
Davon sind wirklich absolut schwer zu empfehlen. Sind
geniale super. Männer, wirklich. Also der Sinn des Lebens ist ein bisschen, hä?
Naja, mochte ich nicht so, aber den muss man, das ist wie 2001 Odyssey.
Ja.
Das ist ein Bühnenspiel in drei Akten. So. Wow. Also da musst du echt.
Den Vergleich habe ich auch noch nie gehört.
Ich kenn wenige Leute, die bei 2001 Space Odyssey bis zum zweiten Akt, sage ich mal, kommen. Der erste Akt ist halt noch normal Sci-Fi. Der zweite Akt ist jetzt bei mir ein bisschen grau, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der dritte Akt halt wirklich komplett ein trippy Farbenspiel und Effektspiel ist, was du wirklich erstmal für dich analysieren musst, wo du auch erstmal 3 Nächte drüber schlafen musst, bevor du da überhaupt irgendwas dazu zu sagen wagst. Ja, das ist wirklich, das ist fies. Das ist fies. Der ganze Kreislauf des Lebens geht da einmal durch, im Prinzip.
Okay.
Es ist, aber es ist immer noch ein genialer Film, Kubrick halt. Also
ja, der ist eben, also ein verrückter.
Super seltsamer.
Wenn es eine Definition für verrücktes Genie gibt, dann ist es Kubrick.
Absolut, ja.
Aber zurück zur Animation. Ja, also Monty Python, wie gesagt, habe ich einfach nur immer dafür gefeiert, dass die das gemacht haben. Ich habe mich auch gefragt, du hast ja vorhin die Pixelation angesprochen mit den einzelnen Fotos.
Ja.
Das wurde ja dann auch nicht nur in Filmen benutzt, sondern halt auch natürlich, das ist, glaube ich, der größte Bestandteil und der aktivste und bekannteste von den ersten Mortal Kombat-Teilen.
Ja, ja,
wo wir
ja.
Das letzte Jahr von den Videospielen hatten.
Nee, nicht, habe ich auch gedacht. Ich dachte, das wäre nämlich wie Rotoscaping.
Ja,
oder
genau.
Rotoscaping hieß es, glaube ich. Das nennt man anders tatsächlich. Da gibt es noch einen anderen Begriff, den habe ich mir aufgeschrieben. Eine Sekunde.
Ist es aber dann nur, weil es in einem anderen Medium benutzt wird oder einfach generell ist das eine andere Technik? Weil
das Ding ist, bei Mortal Kombat war das so, gut, da haben sie auch im Prinzip die echten Schauspieler genommen, aber komplett neu gezeichnet.
Ah,
weißt du, also
okay.
neu designed sozusagen.
Okay.
Das waren die ersten Schauspieler, die hatten sogar dieselben Gesichter, meine ich.
Mhm.
Aber die Outfits und so, die waren natürlich nicht echt.
Gut.
Und genauso, wenn man sich jetzt Rotoscaping anguckt, wurde halt quasi das manuelle Motion Capturing, also Motion Tracking, indem du halt Schauspieler abfilmst in einer gewissen FPS, ne, in einer gewissen Geschwindigkeit sozusagen oder Bildreihenfolge, dass du da im Prinzip nur die Silhouetten quasi benutzt und die dann ausfüllst mit Pixeln.
Aha, okay.
Weißt du, da gibt es einen Unterschied.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß. Wir werden noch mal drauf zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Aber da gibt es noch einen anderen Begriff für, gerade für diese Art.
Hat mich nur daran erinnert, als ich es halt gelesen habe. Da dachte ich mir, okay, das könnte eigentlich schon fast dasselbe sein, aber. Hast du noch was zu verschiedenen Animationsarten?
Habe ich noch tatsächlich. Ja, ich habe einen Haufen Nebenentscheidungen, bevor ich zu den 2D-Animationen komme, also so wie wir so Disney-Filme und so weiter.
Mhm.
Aber kurz die Nebenerscheinungen, die können wir vor der Pause auf jeden Fall noch mal kurz bequatschen, weil die sind ziemlich cool. Und zwar gibt es sowas wie, da habe ich von 80% noch nie was gehört, die habe ich jetzt selber erst mir ergoogeln müssen.
Wird mir ähnlich gehen, denke ich.
Die Sand-auf-Glas-Animation.
Habe ich gelesen.
Hast du das?
Ich habe es mal gelesen, aber ich habe nichts näher drüber.
Das ist im Prinzip, ja, wie man sich's vorstellt. Und zwar hast du einen Glastisch, unten drunter einen Scheinwerfer, der halt im Prinzip alles, was auf diesem Glastisch passiert, oben an die Decke projiziert, an eine Leinwand oder an die Decke halt, wie gesagt. Und da hast du mit Sand im Prinzip drauf, also Sand draufgeschüttet auf diesen Glastisch und hast Kulissen gemalt und hast dann mit Figuren oder Fingern oder so hast du dann die Szenen durchgespielt. Und da Sand halt auch so einen extremen Charakter hat, also so willkürlichen Charakter hat, wenn du ihn irgendwo hinpustest über die Fläche oder so, dass es halt immer aussah wie so Explosionen oder Rauch oder.
Wow, also
ziemlich cool. Das ist halt so total experimentell und hat sich natürlich jetzt.
Hat sich
also
nicht durchgesetzt.
Also im Kino habe ich jetzt noch nicht gesehen, die Sand-auf-Glas-Animation.
Siehst du auch nicht in der Eckkneipe als Unterhaltung.
By the way, genauso wenig wie die Öl-auf-Glas-Animation. Das
die
ist
sich
im Prinzip genau
fänden.
Das Gleiche, die halt eher so ein Unterwasser-Szenario ein bisschen sich versucht anzueignen. Zumindest wirkt es so halt.
Okay.
Aber wie gesagt, nie im Real Life jetzt irgendwie gesehen oder was davon gehört. Aber gibt's halt. Wahrscheinlich eher so für Kunstinstallationen und sowas. Die Nadelbrett-Animation war ein riesen YouTube-Ding früher. Und zwar, kennst du Nagelbretter? Das sind diese Dinger, diese Kästen mit schwarzem Rahmen, mit so ganz vielen Nadeln drin, wo du deine Hand reinstecken kannst.
Ja.
Und die dann auf der anderen Seite halt äquivalent quasi abgebildet wird.
Ja, ja, doch, kenn
ich. Und dadurch, oder dein Gesicht reindrücken oder du weißt, was ich meine. Und du Zuhörer werden es wahrscheinlich jetzt auch wissen, was das ist. Und das eignet sich halt auch wunderbar zum Animieren, weil du kannst es schnell zurücksetzen im Prinzip, kannst eine andere Bewegung, sei es jetzt die Faust reindrücken oder irgendwas. Also da sind auch echte Filme draus entstanden tatsächlich. Also indem du natürlich größere Nadelbretter hattest, die halt dementsprechend höhere Auflösung an Nadeln hatten, was ne? Da Nadeln sind dann heute halt die Pixel so.
Klar, ja.
Und so konntest du dann halt wirklich Szenen damit aufbauen und halt easy manipulieren, weil du ja nur so eine Nadel auf eine Achse hin und her schiebst. Das ist auch ziemlich cool. Hätte ich jetzt auch nie damit gerechnet. Ich kenne das auch nur als Büro-Schreibtisch Fidget Toy.
Ja, Fidget Toy halt.
Sowas, aber ja.
Das, also hätte ich jetzt nie gedacht, dass es so in so groß skaliert, weißt du, hätte ich das jetzt eher nicht erwartet, weil habe ich eigentlich gedacht, dass das relativ schnell dann halt
groß, vom Computer dann so unglaublich wurde. Groß skaliert ist das auch nicht und das kann man auch wirklich nicht mit 3D-Animationstechnik vergleichen, weil es ja komplett manuell ist und abgefilmt ist.
Ja, eben.
Aber ja, halt in einem größeren Maßstab als jetzt der Feierabendgold-Zuhörer im Kopf hat, sage ich jetzt einfach mal. Also wie gesagt, diese 15x20cm-Dinger halt.
Ja, diese Blöcke.
Es ist klein. Ein bisschen größer als das auf jeden Fall. Dann, was ich auch ziemlich interessant finde, ist Zeichnen oder Kratzen direkt auf den Film.
Okay.
Ähnlich wie Daumenkino muss man sich das vorstellen. Und zwar hast du halt einen Film gehabt, einen Kamerafilm. Wurde viel mit Super 8-Filmen gemacht, weil die halt so ein cooles Format hatten, glaube ich. Da konntest du im Prinzip einen Film füllen mit komplett schwarzer Fläche oder weißer Fläche, indem du halt in die Sonne filmst und alles überbelichtet ist, damit du drauf zeichnen kannst letzten Endes, wie auf einem Daumenkino.
Mhm.
Oder dass du halt die Klappe, also die Objektivklappe auf der Kamera lässt, filmen lässt für eine x-beliebige Zeit und danach halt mit einem Skalpell oder mit einem scharfen Gegenstand in den Film das Schwarze wegkratzt.
Alter, Falter, okay.
Verstehst du? Dass du dadurch dann halt diesen Charakter
hast. Das ist halt einfach Kunst.
Das ist so viel Arbeit, dass es wieder Kunst ist. Ja? Ich meine, wir reden hier ausschließlich von Kunst, muss man sagen. Alles davon ist irgendwo eine Kunstform. Aber es ist halt super mindblowing, weil du, wer macht sich diese Arbeit halt bitte, ja? Das ist halt unglaublich.
Ultra kleinem unglaublich. Bild. Und,
ja, ich habe auch den Begriff gefunden, den ich vorhin gesucht habe.
Ah.
Und zwar Rotoskopie. Also in der Videospielwelt hatten wir in der letzten Folge Videospiele noch schon mal drüber geredet, über die Rotoskopie bei Prince of Persia etc.
Richtig.
Im cineastischen Sinne, im Kinosinne heißt das Kinoxen.
Aha.
Daher kommt, by the way, auch der Begriff Kinox.to.
Shut up, echt?
Durch Pausen.
I didn't know that.
Copy this shit and stuff.
Ah.
Ist ziemlich witzig, ja. Aber also zumindest, ich habe jetzt nicht mit den Kinox-TO-Leuten gesprochen. Ich will jetzt hier auch keine Werbung machen für.
Um Gottes Willen, kauft eure Filme, streamt legal.
Kauft eure Filme, es lohnt nicht mehr. Holt euch ein Abo, es lohnt sich nicht mehr. Nein.
Nee. Pirate Bay lohnt sich nicht mehr, Mann.
Ja, wie gesagt, wir wollen da jetzt auch keine Werbung für schwarze Tauschbörse machen.
Das wusste ich nicht.
Ja.
Das macht natürlich Sinn.
Ja. Aber ich will nur ganz kurz dazu sagen: Torrenting ist kein. Es darf nicht verteufelt werden, nur weil es falsch benutzt wird. Torrenting ist ein absolut edler Gedanke.
Das stimmt,
weil
der Gedanke dahinter ist
eher, eher dafür genutzt wird, um schnell Dateien zu bereitzustellen, zu publizieren.
Ja,
wie gesagt, nur kurz am Rande. Ja, und tatsächlich habe ich als letzten Punkt bei der Nebenrecherche, bei der Nebenerscheinung das Daumenkino.
Ja.
Jeder hat, glaube ich, mal eins besessen, so ein lustiges Daumenkino, was halt im Prinzip auch ein kleines Heftchen ist. 4x5 cm oder in allen Größen gibt es das ja wohl. Gut, ab einer gewissen Größe wird es halt funktioniert nicht mehr. Ja, es funktioniert dann auch nicht mehr richtig. Aber wie gesagt, ein Daumenkino muss man, glaube ich, nicht weiter erklären.
Das kennt, glaube ich, auch jeder.
Das kennt jeder.
Wenn es nicht jeder schon mal gemacht hat sogar. Also ich habe sogar, glaube ich, auch mal eins gemacht. Ich mit meinen sehr, sehr begrenzten, mit meinem begrenzten Kunsttalent.
Ich habe das in der Schule immer gemacht, unten in der Heftecke.
Ja.
Weißt du, da hat man ein Strichmännchen gemalt, sie irgendwie einen hobelt. Was auch immer. Und da hat er sich dann halt eingehobelt für den Rest der Stunde. Das war dann halt im Prinzip dann Mathe.
Du sitzt mit 12 da, witzig, Pimmelwitz.
Fällt dir jetzt noch auf die Stelle was ein?
Also als Animations, natürlich das größte Medium, aber da sprechen wir nach der Pause drüber, ist das 3D-Animationsmedium. Das ist halt heute der Juggernaut.
Heute ist es absolut der Juggernaut. Ja, es wurde, also 2D wurde halt absolut abgelöst vom 3D.
100%.
Weil es halt einfach weniger aufwendig ist. Mhm. Und gleichzeitig, das ist, was halt auch jeder heutzutage erwartet oder auch will. Ich will jetzt nicht sagen, dass niemand mehr 2D-Animationsfilme haben will. Selbstverständlich, die gibt's auch noch.
Ja.
Man mag es nicht glauben, aber guckt euch YouTube an. Es gibt Shortfilms ohne Ende. Irgendwas. Ich werde es in die Shownotes vielleicht schreiben. Das ist ein Channel auf YouTube, der nur Kurzfilme macht.
Ah, ja, ja.
Und
da
sind manchmal auch 2D-Animationsfilme dabei.
Omegle meinst du allerdings, das ist die Website.
Das ist
für die random Webcams.
Genau, das meinte ich.
Nee. Aber ich weiß, Omeletto.
Omeletto.
Ja.
Omeletto.
Genau.
Genau das war's.
Die machen immer so 20 Minuten Kurzfilme, das ist wow.
Ja, ja, die sind richtig gut teilweise. Das hat mir meine Freundin letztens witzigerweise gezeigt. Das ist ziemlich cool. Das kann ich vorher auch nicht.
Die sind echt der Hammer.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen.
Wir gehen mal kurz in eine kurze Pause.
Kurze Pause.
Genau, sprechen danach über 3D-Animationen, über die Studios dahinter und unsere persönlichen Erfahrungen mit Animationsfilmen.
Ich freue mich auf euch, bleibt dran und hier kommt ein bisschen Musik.
Bis gleich. Welcome back.
Hallo.
Hallo.
Na? Einmal mehr haben wir unsere kurze kreative Pause genutzt, um uns zu entleeren. Hat sich eigentlich einer entleert?
Nein.
Tatsächlich nicht diesmal.
Nein, wir haben nur getankt. Ja,
hoffentlich jetzt nicht während der letzten Aufnahme hier.
Ich habe eine leere Dose unterm Tisch, alles gut.
Wunderbar, alles klar. Für Raid-Flaschen ist gesorgt. in der Kajüte.
Gatorade.
Kein Problem. Gatorade.
Wir machen es richtig.
Mit extra Elektrolyten.
It's got electrolytes.
Ja, ich glaube, wir sind vor der Pause mit unseren künstlerischen, animationsartigen Nebenerscheinungen fertig geworden. Zumindest haben wir darauf ein bisschen Bezug genommen. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz anknüpfen mit dem klassischsten aller Animationsstile, und zwar dem 2D-3-Zeichentrickfilm. Mhm. Jeder kennt sie, die Animationsfilme, Einzelbilder, wie bei allen anderen Stop-Motion-Techniken auch, die halt leicht variiert werden durch Zeichnen. Tatsächlich hat Disney damals diese Pose-to-Pose-Technik eingeführt. Und zwar, dass du im Prinzip einen festen Hintergrund hast, der einmal gezeichnet wird.
Und nur die
Posen von den Hauptcharaktern, dass die halt im Prinzip von Pose zu Pose leicht verändert worden sind.
Okay.
Und dadurch ist halt, wie gesagt, die Bewegung entstanden. Das war halt natürlich dann ein bisschen weniger Aufwand.
Exakt, ne, das hat die
für die Zeichner.
Weil die Arbeitskräfte, also die Zeichner bei Disney und so, die waren ja halt auch gerade in der Hochzeit dann zu, wo es halt so Schneewittchen und so kam in den 40ern, 50ern. Das war ja.
Ich habe auch so einen leichten, als ich mich hier ein bisschen informiert habe drüber, so einen leichten Sidekick wieder zur Videospielfolge, beziehungsweise zur Videospielentwicklung, habe ich da rausfiltern können. Und zwar wieder hier die Parallax-Hintergründe zum Beispiel. Bei Videospielen, wenn sich der Hintergrund am schnellsten bewegt, dann die mittlere Ebene langsamer und der Hauptcharakter sich am langsamsten bewegt, hast du natürlich dann diesen Tiefe-Effekt. Hat Disney ganz viel benutzt. Beim ersten Mal meine ich bei Bambi.
Ach was.
Da hattest du wirklich tatsächlich auch, obwohl es ein 2D-Animationsfilm war, diesen absoluten Tiefen-Effekt, weil du Kamerafahrten dadurch machen konntest.
Stimmt.
Weil die verschiedene Ebenen an Hintergründen hatten und dann im Prinzip das abgefilmt worden ist, also wie die bewegt worden sind, und am Ende wurde dann im Prinzip die Figur so maskenmäßig draufgezeichnet. Also Bambi oder die Tiere oder was auch immer.
Wer auch immer, ja.
Das ist ziemlich cool, weil dadurch hast du halt wirklich so eine ganz eigene Art gehabt, wo sich halt wiederum die ganzen ersten Videospiele dann nach und nach orientiert haben, als der Grafikspeicher höher wurde. Und also es hat viel Einfluss darauf genommen, auf diese ganze Geschichte.
Krass.
Was ich auch ziemlich cool fand, ist so der Standard Zeichentrickfilm hat 12 FPS, also 12 Bilder die Sekunde.
Nur?
Ja, weil das für einfache Bewegungen reicht. Weil dein Auge, das ist halt, ist ja kein 3D, kein dreidimensionaler Mensch, sondern das sind Bewegungen, die halt dafür reichen. Ne? Andersrum. Bilderanzahlen, die dafür reichen.
Du hattest ja vorhin gemeint, dass um ein flüssiges Bild zu erstellen fürs menschliche Gehirn, brauchst du 24 FPS.
Bilder. Deswegen sind bei 24 Bildern ist das Kinoformat im Prinzip. Also im Kino hast du 23,975 Bilder die Sekunde. Warum, frag mich jetzt gerade nicht.
Wahrscheinlich, damit es leichter fürs Auge ist.
Rolling Shutter-Effekt und sowas. Also das hat von früher noch Gründe, glaube ich. Aber wie gesagt, das variiert allerdings. Und zwar, wenn du jetzt dir, egal von welcher Zeit auch, wenn du dir Zeichentrickproduktionen anschaust, hattest du dann für schnelle Bewegungen im Prinzip, brauchtest du dann tatsächlich bis zu 24 Bilder. Wenn jetzt zum Beispiel ein Charakter von A nach B rennt, durchs Bild, ganz schnell, hat die FPS im Prinzip so dahingehend variiert, dass du halt, dass der Zeichner halt dann 24 statt 12 oder 6 oder was auch immer Bilder zeichnen musste und hatte dadurch dann halt ein flüssigeres Bild. Deswegen sieht es auch manchmal so aus in Disney-Filmen, wenn sich Donald Duck langsam bewegt, dass der halt total abgehackt ist, aber wenn er sich schnell bewegt und jemanden chase oder so und
ist
jemanden
fängt,
ist es flüssig. Ah. Das heißt, der ganze Film wurde dann im Prinzip in 24 Bildern die Sekunde gefilmt. Nur die Parts, die dann weniger Bilder die Sekunde hatten, die wurden dann halt mehrmals dargestellt. Also es mehrmals dasselbe Bild hintereinander, okay. Sodass du, dass der Zeichner am Ende dann nicht so viel Arbeit hatte dafür.
Ja, klar, macht Sinn.
Die Durchschnitts Zeichentrickproduktion, die wir noch mitbekommen haben, also die Durchschnitts FPS, also Bilder der pro Sekunde, die wir noch so mitbekommen haben von den Serien, die sind tatsächlich nur 6 FPS.
6?
Also sehr, sehr langsam. Und warum? Natürlich, weil das eine Serie war, die nur in Anführungszeichen für Kinder war. Und da ging es dann schon mehr auf Produktion, mehr, wir brauchen Vorproduktion, mehr ja, Staffeln klar. Und so weiter. Und da wurde natürlich auch der Effekt des Bewegungs, der Bewegungsanimation halt auch immer schlechter, weil es halt schneller gehen musste und so weiter. Also es variiert sehr. Disney benutzt im Übrigen im Durchschnitt immer 18 FPS, aha. Also 18 Bilder die Sekunde und macht sich damit natürlich mehr Mühe als nötig.
Mhm.
Also auch erst seit den letzten 30, 40 Jahren, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ja, und dadurch ist es halt so, dass du ziemlich fürs Auge eine hohe Qualität an diese Animation hast.
Klar, ja. Sieht dann einfach besser aus.
Das fand ich ziemlich cool. Und vor allem das Kolorieren war auch so ein Riesending bei Disney jetzt, dass du Hintergründe komplett mit Wasserfarben gemalt hast und sowas.
Ja,
also es war eine richtige Künstler da am Werk, die diese Hintergründe gemacht haben. Wenn man sich heute die X-Ducks anguckt, von Super RTL, falls die einem noch was sagen.
Extrem
cool.
Da habe ich immer gehasst.
Da war das halt einfach, das war hingeschissen dagegen. Ja,
im Vergleich
also das war
auf jeden
absolut
Fall.
Dann tatsächlich keine Kunst mehr so.
Nee.
Weil auch von der Handlung ist halt einfach, ist nicht vergleichbar. Das ist eine Fernsehproduktion.
Welche
so.
Handlung?
Ja, welche Handlung? Ja, das ist wirklich berieselnd dann.
Ja.
Aber das ist dann auch wieder so die Sparte 6 FPS-Cartoon, ja, wo dann halt wirklich draufgeschissen worden ist. Hauptsache, wir haben Content und irgendwas verkauft sich in Anführungsstrichen.
Das kann man ja sehr einfach machen. Wir haben das ja vor irgendwie ein paar Monaten, hatten wir auch mal so einen kleinen Flash, was das angeht, und haben uns halt wirklich mal die X-Ducks angeguckt, ne? Und wenn du die einfach über das YouTube-Einstellungstool einfach nur mal auf die halbe Geschwindigkeit setzt, hast du einfach schon nur noch Grütze. Es ist abgehackter Scheiß.
Ja.
Also, wow, die Hintergründe, sowas von miserabel und schlecht, nichts ist wirklich detailliert, es ist einfach nur hingerotzt, einfach nur, hier, komm, wir haben jetzt mal, wir brauchen ein bisschen Geld.
Einfach schrecklich, ja.
Richtig mies.
Gut, also, viel aus der Zeit ist natürlich auch super nostalgisch für mich.
Absolut.
Ja, was jetzt auch nicht gerade den höchsten Produktionsaufwand mit sich brachte, so.
Ja.
Aber trotzdem, ja, das ist jetzt auch ein absolutes Negativbeispiel, die X-Ducks.
Das stimmt.
Also eigentlich nicht der Rede wert. So, Computeranimation.
Ja.
Kommen wir mal zum 3D-Thema.
Der absolute Juggernaut.
Der Juggernaut unter der Animationsindustrie.
Ja.
Unter dem Helm der Animationsindustrie.
Wir haben ja jetzt sehr viel über Disney geredet, wegen der 2D, wegen der Zeichentrickanimation, aber da waren die halt einfach der King. Da waren die nicht vom Thron zu stoßen, weil es auch keiner probiert hat. Disney war Zeichentrickfilme mäßig, waren
ja,
die
klar.
Einfach, wie gesagt, der King. Und dann haben sie sich ja einfach, also Disney ist ja auch so eine Firma, ne, die geht voll mit dem Zahn der Zeit, aber sowas von. Inzwischen kaufen sie ja einfach nur noch alles, was nicht dicht und nagelfest ist, aber die gehen mit und das muss man denen halt echt mal anrechnen, auch wenn alles andere von denen vielleicht echt für den Arsch ist. Aber wenn man jetzt mal die zwei größten Animationsstudios nimmt, Pixar und DreamWorks.
Ja.
Also dann, wenn wir über 3D-Animationen sprechen, müssen wir über die sprechen.
Weil, über wen sonst?
Ja, eben. Basically, über wen sonst? Ja. Was gibt's denn sonst noch? Ja, größtenteils nur Schwachsinn. Wenn wir jetzt mal mit Pixar anfangen.
Nicht nur, aber größtenteils,
das
ja.
Das stimmt. Ja. Wenn wir mal mit Pixar gehen, die gibt's seit 79. Also damals hießen sie noch Graphics Group 3.
Ja, Graphics Group 3 von LucasArts, meine ich.
LucasFilms.
LucasFilms, genau. Ja.
Genau. Am 3. Februar 1986 haben sie sich als in Pixar umbenannt. Der Name hat nicht wirklich einen großartigen Hintergrund. Das setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich einmal Pixar, was keine Bedeutung hat. Das hat sich irgendein Typ mal ausgedacht und Radar, halt Radar.
Okay.
Also aus einem Fantasiewort und Radar setzt sich das zusammen.
Echt? Das
hat keine Bedeutung.
Das wusste ich nicht.
Total bescheuert eigentlich. Aber ja, wie du gerade gesagt hast, die haben angefangen als Effektstudio für LucasFilms. Und haben sehr viele Werbefilme produziert. Und was ich nicht wusste, also vieles weiß man ja über Pixar, ne? Aber was ich nicht wusste, ist, dass die haben mal Logos für Paramount und für IBM entworfen.
Haben sie, ja.
Also
ja, die Animationslogos im Prinzip vor Showreels und sowas.
Genau. Was ich ziemlich, also es ist schon teilweise witzig, was sie halt vorher gemacht haben, ne? Wenn man sich das mal, wohin die dann gekommen sind.
Ja, Pixar hat auch, bevor sie ihren ersten Epos in Kooperation, muss man damals noch sagen, mit Disney gemacht haben, und zwar Toy Story, kommen wir noch drauf, haben sie auch Kurzfilme gedreht, tatsächlich, weil das, man muss sich vorstellen, das war keine große Firma, das waren 110 Nerds.
Ja.
Die sich halt, die irgendwie irgendwo verknüpft miteinander mal studiert haben. Deswegen witzig auch, Fun Fact, bei ganz kurz vorweggenommen, bei ganz vielen Pixar-Filmen siehst du immer so die Kombination, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber A12.
Aha.
Das ist der Hörsaal, in dem die meisten oder die Gründer, glaube ich, von Pixar oder so, ich schieß mich tot,
zusammengesessen haben.
Aber die da zusammen studiert haben. Ja. Und deswegen taucht es immer irgendwo auf einer, weiß ich nicht, bei
ist das nicht sogar das Nummernschild von dem Pizza Planet Truck?
Bitte?
Von dem Pizza Planet Truck.
Pizza Planet, also Pizza Planet.
I love it.
Und da ja, Monster AG war das, glaube ich, auch die Tür, wo das Mädchen dann drin war und so. Also es gibt dann, die waren ja auch durchnummeriert.
Ja.
Die zeichnen sich so durch viele Easter Eggs aus, aber da nehme ich vorweg, wie gesagt. Also wollte ich nur kurz einbringen.
Was bei Pixar, wie du es ja gerade schon gemeint hast, der erste Vertrag mit Disney war 1991 über 3 Spielfilme. 91, also war der erste Vertrag zwischen denen. Die erste Kooperation kam dann 95 mit Toy Story.
Toy Story, ja.
Genau, das war dann der erste Film, der halt in Kooperation gestartet
In Deutschland, glaube ich, August 96 kam da dann. Also
genau ein Jahr später. Damals war das noch, damals hatten die Filme halt wirklich noch so fast ein Jahr Unterschied, bis die hier in Deutschland rausgekommen sind.
Ja, weil die Transcription so lange gedauert, also die Übersetzung so lange gedauert
hat. Heutzutage kommt es ja fast gleichzeitig überall raus.
Ja.
Das ist schon richtig krass.
Ja.
Die haben inzwischen Toy Story 1 über 300 Millionen Dollar Umsatz. Im ersten Weekend haben die über 100 Millionen schon gemacht. Also das war ein Riesenerfolg fürs Studio.
Der einzige Flop war das erste Wochenende beim dritten. Da haben die, glaube ich, nicht so viel eingenommen wie sonst. Aber dafür, dass es der erste Animationsfilm ist und dadurch halt eine Animationsfilmserie wurde, mit Ursprung des ersten echten Kino-Animations-, also 3D-Animationsfilms, war das halt einfach die erfolgreichste fucking 3D-Animationsserie, die du haben kannst, die du dir wünschen kannst und die es gibt. Es ist einfach unfassbar, wie viel Erfolg die damit hatten.
Es ist unfassbar.
Wie viele Franchises da draus entstanden sind. Ja. Spielzeug, muss man nicht drüber reden, aber alles.
Es gibt Kurzfilme, kleine Specials, die so über 2-3 Teile auch im Fernsehen laufen. Also gigantisch groß einfach geworden, ne? Dann hast du, 98 kam dann das große Krabbeln, A Bug's Life.
Genialer Film.
Auch ziemlich großer Umsatz, 162 Millionen. Nicht ganz so erfolgreich natürlich wie Toy Story, aber es war ja klar. Toy Story war halt einfach eine Erfolgsgeschichte. Toy Story 2 kam dann 99 raus. Über 450 Millionen Dollar Umsatz. Also das ist halt. Und dann hast du Toy Story 3, hast du gerade erwähnt, am ersten Wochenende nicht so gut. Ist aber der erfolgreichste
Pixar-Film. Ist der erfolgreichste, ich weiß, ja. 400 Millionen?
Über 1 Milliarde Umsatz.
Echt?
Worldwide, ja.
Dann war es, glaube ich, die erste Woche nur.
Erfolgreichster Film
die ersten paar Monate, ich weiß es nicht.
Und was auch noch sehr, sehr erfolgreich war, was sehr, sehr kurz davor ist, eines meiner persönlichen Favorites, Alles steht Kopf, oder Inside Out.
Gefühle haben.
Genau. Über circa 850 Millionen Dollar Umsatz.
Alter.
Also auch gigantisch. Krass. Und der ist 2015 rausgekommen. Das ist auch schon ein paar Jährchen. Insgesamt hat Pixar 22 Spielfilme und 40 Kurzfilme veröffentlicht.
Echt?
Ja.
Das ist eine Menge Holz.
Der Wahnsinn, wirklich.
Ups.
Entschuldigung. Das war, also das, was die produziert haben bis jetzt. Wobei ich finde, wenn man sich mal die Zahl vorführt, 22 Spielfilme, in einem Verlauf von ungefähr, 95 hat angefangen, von nur ein paar Jahren, irgendwie kam es mir mehr vor. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es mehr ist von Pixar, um ehrlich zu sein. Ja. Als die Liste dann vor mir hatte,
dachte ich so, echt? Ich habe gelesen, dass das krasse Perfektionisten waren zu der Zeit, dass die halt auch Vorreiter waren, was diesen ganzen Kram angeht. Wenn man sich mal die alten Schinken anguckt, ich habe mir ja so ein paar aufgeschrieben, und zwar zum Beispiel The Adventures of Andre and Wally B., die Abenteuer von Andre und Wally B. von 1984.
Okay.
Also es ist so einer der ersten Filme, die die so rausgebracht haben, halt einfach. Die haben ja auch, wie gesagt, Kurzfilme gemacht.
Richtig, vor der Kooperation mit Disney schon,
genau. Richtig, genau. Da war Disney noch ein feuchter Traum für die.
Was sowas angeht,
Disney war halt, muss man sagen, als die zusammengearbeitet haben und am Ende dann auch gekauft worden sind von denen, extrem, das der absolute Talisman, den du einfach haben kannst, weil dadurch gehst du halt durch die Decke.
Die sind halt seit fast 100 Jahren ein Koloss in der Medienindustrie.
Naja, Red Stream zum Beispiel von 1987, 3 Jahre später. Oder Tintoy war schon mal eine Anspielung, auf Deutsch Knicknack. Ich glaube, das war so ein Roboterfilm.
Knicknack.
1988 kam da raus. Ein Jahr später konntest du den dann hier, glaube ich, auf VHS kaufen oder sowas.
Okay.
Oder VHS? 1989? Betamax, maybe? Ich weiß es nicht.
Das war gleichzeitig, meine ich.
Ja, aber wie gesagt, das war halt ein absoluter. Das sind so ein paar Beispiele. Die kann man sich, meine ich, auch auf YouTube angucken. Das ist interessant, wenn man sieht, was draus geworden ist. Weißt du, immer die Haare zu oder Mützen auf, bloß keine Haare animieren und sowas. Weißt du, das ist halt super anstrengend.
Natürlich.
Deswegen auch Toy Story, weil du bei den. Du hast ja die Menschen fast nie gesehen. Und richtig. Wenn mal von hinten oder so.
Richtig.
Ja. Außer jetzt Sid oder so, den ich noch zu sprechen komme. Sid, ja gut, sagen wir es jetzt. Sid basiert tatsächlich auf einem der ersten Mitarbeiter von Pixar. Der ist nämlich zu Lettister, hieß er oder so, der Regisseur von Toy Story mit Nachnamen. Ich weiß es nicht genau, irgendwie Lettister oder Lasseter. Die waren befreundet, haben zusammen an dem Film gearbeitet und er kam dahin und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich war genau so wie Sid werden soll für mich. Weißt du, was ich meine? Und zwar, ich habe Spielzeug kaputt gemacht, ich habe es in die Luft gesprengt, ich habe es zusammengesteckt.
Ach du Scheiße.
Also kombiniert und so weiter. Okay. Und das war halt, also Sid basiert auf ihm. Im dritten Teil ist Sid übrigens Müllmann. Weil er dasselbe T-Shirt mit dem Totenkopf anhat im Hintergrund. Ist dann genauso alt wie Andy.
Wie geil!
Vierter oder dritte?
Ja. Oh mein Gott, das ist mir nie aufgefallen. Das ist
ich
ja der
Shit. Ich
hab
davon eine Menge. Also ich bin halt ein riesen Toy Story Fan.
Das ist
und,
ja der Shit, Alter.
Habe ich ein paar Facts von. Aber wie gesagt, nochmal kurz zurück dazu, wie die entstanden sind. Es war halt einfach ein extremer Glücksgriff für die, dass Disney auf die aufmerksam geworden ist. Klar, ja. Die hatten auch schon schöne Namen hinten dran mit Lucasfilms und so weiter.
Das stimmt, ja.
Aber wie gesagt, das ist halt einfach.
Ja. Die waren einfach am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen
absolut,
Ort.
Absolut, ja.
Kann man nicht anders sagen. Und haben einfach
die
ihre Arbeit halt auch
die gegeben. Haben für Toy Story Jahre gebraucht. Das hat so ewig gedauert, bis Toy Story fertig war. Und am Ende war das eine Datei, logischerweise, weil du ja keinen Film hattest. Ja, 500 GB war das Ding groß.
Wurde das nicht sogar aus Versehen gelöscht oder so?
Weiß ich nicht genau. Irgendwie ich glaube, so Teile davon. Weil klar, die hatten.
Was war da? Die war weg, die war lange Zeit verschwunden oder sowas und keiner hat sie gefunden, irgendwie so
ich habe was gehört, aber wie gesagt, ich weiß
500
nur...
95 ist der rausgekommen.
Das muss man sich mal vor Augen führen, 95 ist der rausgekommen.
500 Gigabyte war damals ein halber Raum.
500 Gigabyte, naja, ja...
So ungefähr, weißt
so
du?
So ungefähr, aber es waren, ich meine, mich zu erinnern, 1200 CDs. Und die wurden auf CDs abgespeichert halt tatsächlich.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist for a fact.
Ach du Scheiße.
Ja. Die haben auch einen extra Supercomputer in Anführungsstrichen gehabt. Ich glaube, die heißt Spark Machine oder so.
Okay.
Die dann halt, also mit der Film dann gerendert worden ist. Weil im Gegensatz zu heute hast du Programme, so Computer-Aided Design-Programme und sowas, die halt dafür aus sind, um zu animieren und so weiter. Aber es gab sowas früher nicht. Es gab keine Engine. Basically, um Computerfilme zu rendern.
Das mussten die erst erfinden.
Das musst du erfinden und das ist Programmierarbeit. Das waren keine Künstler, das waren Programmierer, die diesen Kinderfilm letzten Endes gemacht haben.
Ja.
Also es ist extrem, was da. Also es lief absolut anders ab als heute, definitiv.
Das ist schon krass, ne?
Wusstest du, dass Woody von Tom Hanks gesprochen
hat? Ja, das wusste ich.
Und Buzz Lightyear von Tim Allen. Hör mal, wer da hämmert.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja.
Also Tom Hanks wusste ich.
Ja.
Weil ich habe die Filme auch auf Englisch mal gesehen, ab dem dritten, glaube ich. Tim Allen hätte ich nicht erkannt.
Ja, ist so.
Erkannt. Tom Hanks, finde ich, hört man ein bisschen. Wenn man den Wilson-Schrei vergleicht, das war ja auch so 93, glaube ich, rum oder so. Krasser Scheiß, Mann. Ja, Pixar ist der Gigant heute, mit Disney zusammen natürlich.
Kannst du dich an die Szenen von Sid erinnern? Als die bei ihm zu Hause sind und
mit diesen zusammengesteckten
dieser Puppe,
Figuren, ja.
Diesen Puppenkopf auf dem Spinnenbein und so.
Ach.
Da gibt's auch diese besagte Werkzeugkiste.
Mhm.
Muss ich kurz vorlesen, wie die Marke hieß, die da drauf stand. Und zwar Binford. Und Binford war witzigerweise der fiktive Werkzeugmarkenname von Hör mal, wer da hämmert.
Shut up, wie geil.
Da hat Tim Allen sich ein bisschen eingebracht. Man sieht's, ich hab's mir sogar aufgeschrieben, bei Minute 57 und 5 Sekunden.
Wie geil, das ist der Hammer.
Ja, das ist ziemlich geil.
Das ist ja richtig cool.
Ich hab noch mehr davon, aber mach du erstmal weiter.
Ich würde jetzt gerade zum aktuellen, das, was man vergleichsweise als Konkurrent darstellen kann, nämlich DreamWorks, genau. DreamWorks ist nämlich so quasi das, wirklich das Pendant zu Pixar. Und ich finde auch, bei vielen Sachen geht's echt drum, entweder du magst DreamWorks oder du magst Pixar. Eins von beiden. Ich finde, beide kann man...
Ja, kommt drauf an. Ja, ja.
Weil, also ich persönlich bin eher ein Pixar-Mensch.
Team Pixar, doch. Ja.
Aber es gibt halt auch gute von DreamWorks. Ne? Also ich meine, die haben angefangen als Animationsdepartement von DreamWorks. Die gab's ja schon vorher, die Produktionsfirma. Und mit einer Kooperation mit Pacific Data Images.
Okay.
Ab 97 war das.
Ich hatte sich keine Ahnung von. Ich, ja.
Und dann haben die angefangen mit Zeichentrickfilme. 1998 bis 2003 haben die 2D-Zeichentrickfilme gemacht. Das sind alles Dinger, die sind, das war so um den Dreh auch rum, als sowas rauskam wie Ein Königreich für ein Lama. Zum Beispiel, da gab es dann den Film von denen, Der Weg nach Eldorado.
Okay.
Den kennen nicht viele Leute, den
Film.
Nie
gehört, nie gehört.
Aber der ist so verdammt witzig, Mann. Ja. Ohne Scheiß, der ist richtig witzig. Den kann man sich echt angucken. Der hat einen super Humor drin. Super sympathisch. Oder was haben sie noch gemacht? Sindbad und Spirit, da ging es um Pferd.
Sindbad.
Nicht das.
Sindbad.
Nicht, nein.
Schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Ja. So ein mieser Song, Alter.
Ey, ich hasse diese Serie. Ich habe die immer gehasst als Kind.
Ich fand das creepy.
Ich fand Aladdin auch immer scheiße.
Ja.
Weiß nicht warum, aber die Spiele waren cool.
Aladdin war cool.
Die Spiele waren cool, weil das war ein bisschen Prince of Persia-mäßig.
Ich fand Apu cool, den Affen.
Apu war super.
Den Hut wollte ich immer. Diesen kleinen roten Hut mit dieser
Jafar.
Schnur.
Jafar war ein cooler Bösewicht.
Jafar, ja.
Der sah nämlich echt böse aus, einfach nur. Ja, aber sowas haben die halt gemacht. Und 1998, witzigerweise, im selben Jahr wie Das große Krabbeln, kam dann von DreamWorks Ants raus.
Ah, ich liebe diesen Film.
Ja.
Ist das DreamWorks?
Das ist DreamWorks, ja.
Cool.
Also du hast Das große Krabbeln von Pixar,
ja.
Und dann hast du Ants mit den braunen Ameisen und ein bisschen realistischere,
stimmt,
Gesichter.
Stimmt, bei Große Krabbeln waren sie lila. Oder
genau,
so, oder
da
so
waren
so
sie lila und halt wirklich comic-mäßig,
ja, ja.
Riesenaugen. Und ich finde, bei Ants waren sie
Ants
halt wirklich...
Ants war so cool.
Das war ein bisschen...
Arbeiter, Soldat.
Ja. Ja. Die haben es halt ein bisschen, ich will nicht sagen realistischer dargestellt, aber ein bisschen erwachsener vielleicht.
Ja, es war grafischer.
Ja.
Wenn man sich alleine diesen Ants vs. Termites...
Ja.
Kampf da anguckt, wie die Säure versprühen, die Ameisen dann so eingehen und so, das war dann schon ein bisschen heftiger.
Es war schon heftiger, ja.
Ich kann mich immer nur wirklich extrem gut an diese Szenen erinnern, als die Prinzessin und Hauptcharakter,
der Dude halt.
Protagonist, der Dude, die Dude-Ameise halt, als die ausbrechen oder irgendwie verbannt werden oder er sie so mitreißt, ich weiß es nicht mehr genau, und wo sie dann dieses Paradies suchen. Diese Picknickdecke mitten auf irgendeiner Wiese, weißt du? Wo dann die Wespe auch dazukommt und so, weil, ne?
Boah, das
wo er dann versucht, in dieses riesige, in Folie verpackte Sandwich zu beißen, denkt so, oh mein Gott, ich hab's gefunden, ich hab das Paradies gefunden.
Ja.
Weil man kommt da halt nicht durch diese Folie durch. Es ist wie so ein Fiebertraum einfach.
Gott.
Wie dann dieser riesige Mensch kommt und dann, wie er in diesem Kaugummi unter dem Schuh klebt und so.
Das
ist
Scheiße.
So unfassbar gut gemacht.
Wow.
Man kann sich eins immer noch angucken. Oder diese menschliche, die ameisische, dieser Wrecking Ball, keine Ahnung, das ist super cool.
Ents habe ich tatsächlich cool. nämlich nie gesehen.
Ehrlich?
Ich habe nur das große Krabbeln gesehen.
Das verbiete ich dir, dass du ihn nicht gesehen hast. Und
okay.
hiermit verlange ich von dir, dass du das nachholst, weil der ist wirklich gut.
Okay.
Der ist auch gut gealtert, also.
Der hat halt, wie gesagt, selbes Jahr, ne, große Krabbeln, der hat halt abgelost, ne?
Wann war der?
98.
98.
Das große Krabbeln hat 162 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ernst halt nur 90 Millionen.
Ja, weil er nicht so, ja, weil er halt so war, wie er war, muss
und
man
eben
so
nicht
sagen.
So krass für Kinder.
Eben, ja.
Ja, ja. Ja, das ist also 100%ig. Und du hattest halt durch Pixar, die haben sich halt schon, wie gesagt, durch 95 und so, haben die sich schon einen Namen gemacht mit Toy Story.
Ja.
Da war der Film so Pixar Production und alle, geil, hier ist mein Geld.
Ja, ja, ja.
Ne, ja. Das ist ja klar. Die hatten einfach einen Vorteil. Und da ist 90 Millionen immer noch ziemlich stark bei einem Budget von irgendwie 20 oder 30 Millionen. Die hatten ja nichts damals benutzt. Ne?
Ja, ja.
Dann hast du halt der große, ich will doch schon Durchbruch von DreamWorks war dann 2001 mit Shrek.
So früh?
Ja.
19 Jahre?
2001 war der erste Shrek.
Fast 20 Jahre her.
Ja. Die direkt
Shrek war so geil.
Halt quasi der Durchbruch hat ungefähr 260 Millionen Dollar
Get
Umsatz.
The fuck
gemacht.
Out of my swamp!
Das The fuck war nicht drin.
Bei mir war es das.
Donkey!
Hat er nicht. Nee, der Esel hat den Drachen gevögelt.
Der Esel hat den Drachen gevögelt.
Ja, ist zur Hölle einfach.
Wie?
Ja,
einfach
aber
nur
es
wie.
Ist so ein absurder Film gewesen. Deswegen war aber wieder nice, finde ich. Also.
Shrek war echt total. Gesprochen von Mike Myers, ne? von fucking Austin Powers.
Echt?
Ja. Shrek wurde im Original gesprochen von Austin Powers Mike und der Esel von Eddie Murphy.
Das britische Lächeln.
Was zum Glück gefixt wurde dann in Goldständer, glaube ich.
Mike Myers ist doch Brite, oder?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Dann hat er den Briten aber verdammt gut hingekriegt.
Mike Myers spielt sehr viel. Der war auch A Cat in the Hat.
Stimmt,
und so.
Klar. Der ist gar kein Brite.
Und ein Nazi bei Inglourious Basterds.
War auch, stimmt.
Was ich erst den Credits gesehen habe. Ich habe den
Ehrlich?
Nicht erkannt.
Ich habe den erkannt, aber es war sehr schwierig.
Ja.
Ich glaube, bei dem Essen war. Ja, bei dem Essen. Bei dem Essen mit Goebbels oder so.
Ja,
oder
dem
Goebbels-Verschnitt.
Er steht ja vorher da und redet mit Hitler irgendwie in seinem Raum.
War er nicht sogar der Goebbels-Verschnitt?
Nee,
ich weiß
nee,
es nicht.
Das war er nicht.
Ist
aber auch egal.
Total cool. Ja, total cool.
Aber Shrek ist halt auch so ein Ding, der inzwischen memefied as fuck.
Absolut, ja.
Also, du kannst den Film nicht mehr gucken ohne.
The most memefied.
Ja. Ja.
Ne?
Ever. Body wants to be the world. Siehst du, was ich meine?
Ja.
Aber das war halt ein Riesenerfolg für die. Ein Riesenerfolg.
Incredibles war von Pixar, ne?
Incredibles war von Pixar, ja.
Incredibles 2 ist der erfolgreichste Pixar-Film, ne?
Mhm.
Der erfolgreichste Pixar-Film ever.
Krass.
Incredibles 2, also so entgeltlich.
Heftig,
profitabel as fuck, die Scheiße, ja.
Aber DreamWorks hat halt noch weitere richtige Knaller rausgehauen. Und zwar welche, wo ich echt nicht mit gerechnet habe. Nimm mal zum Beispiel jetzt Madagaskar.
Okay.
War 2005. Madagaskar hat ungefähr 190 Millionen Dollar Umsatz gemacht.
Der erste.
Es gibt inzwischen 4 Teile.
Ja,
und die sind
klar.
Alle, also der zweite hat sogar noch ein bisschen mehr, der war knapp an der 200 Millionen Dollar Grenze gekratzt oder ein bisschen drüber. Und der Rest war auch so 100, 150 Millionen.
Krass.
Das ist auch wieder eine Franchise geworden, genau wie Shrek.
So krass, ja.
Und noch eine Franchise, die mich echt umgehauen hat, was das angeht. Kung Fu Panda, Alter.
Kung Fu
fucking Panda. Der erste hat 630 Millionen Dollar Umsatz gemacht heute.
Das ist so scheiße.
630 Millionen Dollar.
Ja.
Das ist mehr als Toy Story 2.
Ach, ich war gerade bei 160.
Nein,
630 Millionen. Das ist viel.
Das ist eine Menge Asche, Mann.
Das ist eine Menge Asche.
Und auch wieder eine Franchise. In der Kung Fu Panda gibt es auch 3 oder 4 Teile.
Ja, ja, ja.
Also, und eine Serie gibt es sogar drüber. Und noch. Verzeihung, verschluckt. Und noch so Specials gibt es auch noch. So Straight-to-DVD-Dinger. Haufenweise. Kung Fu Panda wird gemolken, aber sowas von.
Ich fand's immer so witzig, wie die Kinofilme von diesen Franchise-Filmen, die immer so super aufwendig waren und so. Und dann kamen sie ins Fernsehen als Serie, als Nachmittagsserie.
War halt einfach scheiße.
Und dann war halt, wie bei den 6-FPS-Filmen so, war halt der Hintergrund total kacke oder immer verschwommen so, dass du da halt irgendwie fake kannst.
Dann wurde dann halt einfach drauf geschissen.
Wurde
drauf geschissen, weil Geld.
Das war dann die Melk.
Absolut.
Die Melkzeit, so, ja.
Und die sind halt auch immer noch gut dabei. Ne? Jetzt auch wieder eine Franchise geworden. Drachenzähmen leicht gemacht. Gibt's
okay,
auch
ja,
3
ja,
Teile
ja.
von oder so.
Ja.
Der erste hat ca. 210 Millionen Umsatz gemacht. Also auch richtig gut. DreamWorks hat generell, auch was so Nebendinger angeht, die haben 32 Spielfilme rausgebracht insgesamt.
Okay.
Das sind 10 mehr als Pixar. Hätte ich nicht gedacht, persönlich. 26 Kurzfilme und 30 Serien.
Boah.
Bei Pixar ist es echt kaum erwähnenswert zu sagen, wie viele Serien die rausgebracht haben, weil es sind so vielleicht 15 oder so.
Ja.
Aber 36, also 30 Serien noch rausgehauen, das ist brutal.
Das ist heftig, ja.
Das ist richtig brutal, das hätte ich nicht gedacht.
Muss man sich mal überlegen, das sind nicht mehr wie bei Pixar und Toy Story damals 110 Leute,
ja.
Sondern was da ein Workload dahinter steckt,
ja.
Ist einfach unglaublich.
Das
allein
ist
sich,
richtig krass.
Allein sich sowas ewig lang aus den Fingern zu saugen. Wie kommst du auf Story?
Das
ist
ja
auch mal so eine Sache, ja.
Dafür sind Leute ja da angestellt, also die Screenwriter und sowas. Das ist
ja, logisch.
Was du da für eine Kreativität besitzen musst.
Bei Kinderfilmen sei es mal so dahingestellt, beziehungsweise bei diesen gemolkenen Versionen.
Das
aber
ist was
aber
anderes,
trotzdem, du brauchst immer wieder neues Holz. Du brauchst neues Holz, das du verbrennen kannst, immer.
Richtig.
Das ist krass, ja.
Das ist richtig heftig einfach. Also die zwei Studios sind halt die zwei. Pixar natürlich mit Disney im Rücken, ne? Das sind die zwei Kings einfach. Die werden auch nicht in irgendeiner Form gestürzt.
Ja, ich meine, ich weiß das bisschen von Arbeit und so. Du hast, Pixar hat dann irgendwann halt auch ihre eigene Render-Engine halt rausgebracht.
Ja.
Die Eevee-Engine heißt das, also Eevee, glaube ich. Und die sorgt halt auch nachhaltig, sage ich jetzt mal, für diesen Pixar-Style. Ja. Weißt du, das Licht ist genauso, die haben so eigene Hairworks und sowas, wie die Haare halt fallen, weil Pixar hat halt die besten Haare.
Ja.
Muss man so sagen, ja. Die haben krasse Haare. Wenn du dir allein schon Incredibles 1 anguckst, das war tatsächlich der erste Film, wo hier von Violetta oder Violet.
Ja, Violetta, die Tochter.
Violet halt.
Ja.
Diese dunkel schimmernden lila Haare und so. Mhm. Das war so unfassbar aufwendig. Heftig. Also es war so der erste Pixar-Film, wo die wirklich Werte auf diese Haare gelegt haben.
Ja.
Vorher, wenn du das jetzt mal mit Toy Story, mit allen vergleichst, klar, du kannst jetzt nicht einen Woody, der vorher eine Plastikglatze hatte oder eine Plastikmatte hatte, wollte ich sagen,
ja.
Nicht auf einmal Haare geben. Das ist Quatsch.
Richtig.
Aber jetzt mal verglichen mit dem ersten, wo es halt nicht anders ging, wo sie bestimmt dem schöne Haare gegeben hätten und so, aber ging halt nicht anders, sondern da war es halt immer diese Platten, Plastikkappen, diese, ja, halt,
wie so
Playmobil-Figürchen. Ja, genau. Das war halt cool.
Ja, das ist richtig, richtig krass. Kennst du, weil, also ich bin mit meinen Fakten über die Dinger durch. Kennst du noch den Film Robots?
Ja, klar.
Mit Robbie, dem Roboter.
Der Blaue.
Ja.
Ja, das kenne ich noch. Das war so cool. Da gab es auch ein Spiel zu. Das war sau cool.
Und das war ziemlich gut. Das war ein guter Plattformer.
Wo du da so racen konntest und so. Das war cool.
Das war ein guter Plattformer. Weil, also Videospieladaptionen von Filmen sind eh immer eine sehr, sehr heikle Sache. Und es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, wo es gut sind. Aber das war echt. Das war halt wirklich voll der Underdog. Der ist auch zu einer Zeit rausgekommen, wo so viel Konkurrenz schon im Umlauf war. Ja. Der hatte keine Chance. Der hatte einfach keine Chance. Der hat im Fernsehen und danach viel mehr Erfolg gehabt als im Kino.
Ich glaube, das war ein DreamWorks-Film. Rango mit dem Chamäleon.
Wurde gesprochen von Johnny Depp. Ja.
Das
Chamäleon im Wilden Westen quasi.
Genau.
Ja, der ist auch voll gut. Brillanter
Film.
Super gut.
Gerade für Erwachsene. Super geil. Mhm. Also der Film ist wirklich, der macht Spaß zu gucken immer noch. Und der sieht so fucking gut aus. Der sieht
richtig gut aus, ja.
Also teilweise fast schon Fotorealismus. Teilweise. Wie gesagt, der Film spielt ja nicht drauf an, fotorealistisch zu sein, aber die übertreffen sich da teilweise mit ihrem eigenen Anspruch, weil das sieht so gut aus einfach.
Für einen Film, der so links liegen gelassen wurde.
Absolut. Absolut.
Also, das ist eine Schande.
Der war im Kino, aber absolut null angekommen. Also der war halt quasi so ein wie heißt das, Kassenauer? andersrum, das Gegenteil.
Der hat halt keine Leute reingeholt. Und ich kann dir, um ehrlich zu sein, nicht sagen, woran es lag. Vielleicht war die Thematik einfach ein bisschen vorbei. Vielleicht war die Hauptfigur nicht sympathisch genug als Eidechse.
Ich weiß, Eidechse?
Ich meine, es war irgendeine Echse auf jeden Fall.
Chamäleon war das.
Oder Chamäleon.
Bin mir nicht mehr sicher.
Ja. Aber wie gesagt, gesprochen von Johnny Depp, auch voll witzig.
Richtig gut, ja.
Wenn du dem Original hörst, der ist richtig, also da hast du einfach gehört, dass Johnny Depp in der Kabine Spaß hatte, finde ich. Das war richtig cool.
Erinnerst du dich an Megamind?
Megamind ist einer
der absoluten Favoriten. Ich meine mich zu erinnern, dass du dich erinnern kannst, da du ein Megamind-Fan bist.
Ja, an was?
War das DreamWorks?
Das war Pixar.
War das Pixar?
Megamind war Pixar.
Mir fällt's schwerer, mich wirklich an DreamWorks-Filme zu erinnern oder jetzt gerade die aufzuzählen, weil mir fällt immer nur sowas ein wie Nemo, weißt du, Wall-E. Auch Pixar. War Wall-E auch? Ja, ne?
Ja, Wall-E war auch Pixar.
Ja. Siehst du, das ist irgendwie.
Ja, wie gesagt, Madagaskar
die sind und halt Shrek. Wirklich Number One.
Da denkt aber man halt nicht so direkt. Also ich jetzt persönlich denke da jetzt auch nicht so direkt dran. Aber Megamind ist eines meiner absoluten Favoriten, was Animationsfilme angeht. Der Film ist einfach sensationell. Weil der nicht nur ein Animationsfilm ist, sondern ein Animations-Superheldenfilm, der das Superheldenfilm-Genre besser darstellt, quasi als Batman wie Superman.
Ja, weil er den Spieß mal umdreht.
Richtig.
Ne? Wo der Bösewicht, der Villain halt einfach mal wirklich der
Spoiler ist. Spoiler.
Ey, der Film ist uralt, da muss man jetzt mit leben. Trotzdem, fand ich super cool. Da gibt's auch mehrere Teile.
Megamind? Nee.
Nein?
Gibt's nur einen? Gott sei Dank.
Dann habe ich das gerade mit Ich unverbesserlich.
Oh no, Gott, bitte.
Ich muss sagen, der erste war cool. Der erste war super gut. Alles andere danach denke ich nur an die gelben Zwerge und das fuckt mich halt ab. Wir werden den Namen nicht hier nennen. Der Name mit M wird hier nicht genannt.
Ich möchte nur kurz eine sehr beliebte Fantheorie einmal erwähnen, dass die gelben Zwerge, dessen Name nicht genannt werden darf, Wären sie nicht in ihre Eishöhle eingesperrt worden über eine bestimmte Jahreszeit hinaus, hätten sie Hitler geholfen. Ich möchte das nur kurz einmal erwähnt haben. Die Viecher sind halt einfach, what the fuck.
Ja.
Die waren als ganz kleiner Sidekick im ersten Film, waren die super.
Fand ich die super. Da waren die witzig und alles, aber heute ist es halt, nein, es hat keine Basis, finde ich.
Null.
Nur weil die lachen und mal furzen und so, ist es halt, das macht keinen Film für mich. Ja, genau.
Das ist halt, also das ist richtig, das ist Kleinkindhumor, aber Kleinkindhumor muss auch nicht dumm sein.
Nee, absolut nicht.
Und es gibt so viele gute Beispiele dafür, aber mein absoluter Favorite von allen Animationsfilmen ist halt wirklich Inside Out, Alles steht Kopf.
Ehrlich, ja.
Der Film ist nämlich nicht nur ein unterhaltsamer Film, einfach zum berieseln lassen, sondern der ist auch, was jetzt mal sowas angeht, therapeutisch gesehen, ist
absolut
der Hammer, wie akkurat der das halt auch darstellt und wie das gut der Sachen verarbeitet.
Aber wie es halt so, wie du schon sagst, verarbeitet, so verhackstückelt.
Ja.
Ne? Also es ist halt alles verbildlicht, was im Prinzip chemisch in deinem Gehirn abläuft.
Und zwar unglaublich
richtig cool.
Gut.
Richtig gut, ja. Also, auch, dass die Kugeln dann irgendwann verfallen und so, weil es keine wichtige Memory war und sowas.
Ey, der unsichtbare Freund, Mann. Der Elefant.
Ja, Mann, das hat geschmerzt im Herz.
Ja. Ey, bei dem Film ist es vollkommen in Ordnung, als erwachsener Mann zu heulen. Vollkommen in Ordnung. Weil der nimmt dich auseinander.
Ja.
Also, der ist richtig, richtig, richtig
gut. Also, definitiv in deiner Top 3.
Ich habe Top 6 jetzt gerade aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht, warum ich 6 genommen habe, aber man muss sich ja
Doch, mach ich mit.
Man muss sich ja absetzen von dem Generellen. Also ganz oben, Alles steht Kopf, definitiv. Dann für mich Megamind, ist einfach super.
Naja.
Hatten wir ja gerade. An der dritten Stelle habe ich gemogelt, weil da sind es die Unglaublichen 1 und 2.
Okay.
Die setze ich auf eine Stufe. Ich kann mich nämlich nicht entscheiden. Ich finde den ersten aus nostalgischen Gründen, glaube ich, besser. Aber der zweite ist halt einfach von der Story her viel geiler.
Sehe ich genauso.
Also
und vor allem, der mindestens geht 2 Stunden.
Ja.
Der hat Überspiellänge oder Überfilmlänge, wie auch immer das heißt.
Der fliegt an dir vorbei.
Und der fliegt an dir vorbei, weil er einfach so Spaß macht zu gucken.
Ja.
Das ist so cool.
Es gibt keine langweilige Szene. Selbst die
Szenen. Nein, nicht eine.
Wenn Mr. Incredible im Büro sitzt, in seinem Job. Das sind eines der besten Szenen im Film für mich. Wie der einfach nur in diesem scheiß grauen Cubicle hockt und einfach nur angepisst ist von seinem Job und alles hasst, ist es super. dann an vierter Stelle für mich tatsächlich der erste, ich einfach unverbesserlich. In Despicable Me, glaube ich, ja. Der Filmname ist ja auch echt unter aller Sau.
Der ist scheiße.
Aber der erste Film war super, der war witzig.
Den fand ich auch geil. Ja. Der war klein, der war super, ja.
Dann habe ich Toy Story 2.
Okay.
Bewusst den Zweier, weil ich den Zweier tatsächlich besser finde als den ersten.
Mhm.
Und 3 fand ich nicht so gut wie 2. Und 4 habe ich eine halbe Stunde geguckt und habe dann abgeschaltet, weil 4 ist nichts für mich.
Da musst du drin, also ich glaube, da muss für dich Toy Story schon richtig, richtig alt sein. Also das Datum, als er rauskam,
ja.
Dass du den Vierer noch wirklich so mit Elan aufnimmst.
Ja, ich glaube auch.
Wann ist dein Top 6?
Das letzte, Monster AG.
Ja, klar.
Monster AG, aber auch nur Monster AG, weil das Universität.
Monster Uni.
Monster University. Ich fand ihn nicht scheiße, aber ich finde den ersten um Längen besser und sie hätten es einfach dabei belassen sollen.
Ich mag, aber generell unnötig. Sequels ist immer ein Problem, finde ich. Aber da fand ich es ein Problem, ne?
Ja,
Kann man sich angucken, ist witzig und so, aber.
Der erste ist besser, definitiv.
Fand ich nicht so cool.
Naja.
Ja, bei mir ist es halt, ich muss dir da voll widersprechen bei Toy Story 1 und 2.
Okay.
1 ist halt einfach meine absolute Number One, der erste und auch in meiner Top 6 Number One, weil es halt einfach der Film ist für mich. Es ist halt der erste seiner Art, nur gesehen, der im Kino war, muss man halt natürlich nochmal dazu sagen, wie gesagt. Und es war halt mein Lieblingsfilm. So, ich bin, ne, in der Zeit, wo der rauskam, ungefähr geboren. Und ja, der war halt für andere Leute schon alt. Mein Vater kannte den schon 10 Jahre oder sowas. Ja, und da habe ich den, oder 5, 6 Jahre, da habe ich den das erste Mal gesehen. Das war halt einfach der Shit.
Ja, natürlich.
Ich hatte den auf VHS. Das war halt einfach der geilste Scheiß. Aber Frank, weißt du was?
Ja, was denn?
Weißt du, was ich bei Toy Story gefunden habe, als ich das bei Wikipedia eingegeben habe?
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ich muss das mal kurz vorlesen.
Okay.
Toy Story, genauso geschrieben wie der Film. Vollständiger Name, Jenny Lou Marshall Toy Story E.T., geboren am 7. Mai 2001, abgegangen am 2. Dezember 2014, war ein amerikanischer Holstein-Friesian-Besamungsbulle.
Er war
der erste Bulle weltweit, von dem mehr als 2 Millionen Portionen Sperma erzeugt und verkauft wurden. Toy Story. Bei Pixar Animations. Jeder für sich selber nach. Also im Prinzip fehlt da einfach nur das Leerzeichen zwischen Toy und Story.
What the fuck?
Und es muss ich sehr lachen.
What the fuck?
fand ich total weird. Ja, aber wie gesagt, Toy Story auf jeden Fall Platz 1. Bei mir dann Platz 2 war dann, die Incredibles.
Ja.
Danach kam Findet Nemo. Also eins. Okay. Findet Nemo fand ich total geil, war ich voll into it. Ich glaube zwei, drei.
Es gibt so. Nur noch Finding findet Dora.
Nein, zwei. Also 2002 oder so, ja, drei oder so.
Drei, ich glaube drei.
Danach Rango, absolut. Also wenn man jetzt mal meine komplette
klar, ja,
Consumer-Karriere als ne, betrachtet so. Platz 5 ist, ja. Was hattest du noch gesagt? Warte mal, das war doch. Das
ich
war
hatte
auch
noch Megamind.
Megamind auf jeden Fall.
Ja.
Da hattest du mich da tatsächlich mal draufgeführt, dass der so cool war. Mit der Kuppel und so, die dann aus Zinn ist oder
Kupfer.
Sowas.
Kupfer. Selbst Megamind steht da. Was? Kupfer, ernsthaft?
Ja, so. Also,
verarschen.
Mich verarschen. Das ist ein Kryptonit.
Lame. Genau, richtig. Lame. Ach, ich liebe den Film.
Aber was ist dann mit Blut? Im Blut ist doch auch Kupfer enthalten, oder?
Eisen?
I don't know, ich bin
kein Mensch.
Ich bin Technik-Gaukler. Keine Ahnung. Ja, und der letzte ist definitiv das große Krabbeln. Gepaart mit Ants. Ich finde die beide halt saugeil. Aber das Krabbeln war schon ziemlich top. Cool.
Die sind beide richtig geil.
Ants kann ich nicht so richtig in sowas einordnen, weil ich nicht weiß, ob ich die nochmal gucken würde.
Okay.
Weißt du, deswegen. Also,
willst du dir das Bild nicht kaputt machen?
Nee, oder? Nee, genau das ist es halt. Ja. Bei den anderen ist es mir so egal eigentlich. Ja, da ist es nicht so... Ne? Aber das ist, ich weiß nicht. Ich will mir das Bild tatsächlich nicht kaputt machen. Das ist wie von, als ich von den drei Fragezeichen kurz off topic zum ersten Mal die Sprecher gegoogelt habe.
Ja. Ja,
das
nein.
Macht was in dir kaputt.
Ja.
Oder Pippi Langstrumpf, wie sie heute aussieht. Oder irgend so eine Scheiße. Das, ja. Das macht was kaputt. Und das will ich mir bei Ernst nicht kaputt machen.
Das stimmt.
Deswegen, ja.
Man bildet sich halt auch halt einfach die Gesichter, vor allem bei so Hörspielen, da bildet man sich selbst einfach die Figuren schon so als Gesicht irgendwie und wie die halt aussieht. Und
ja,
nee,
ja.
Nee, das will ich nicht.
Ja,
ich weiß nicht, wie sie aussehen. Belasse ich dabei.
Ja, eben. Man hat sein eigenes Bild im Kopf und so ist es halt meine Erinnerung an diesen Film.
Mhm.
Die war schön und das ist auch okay so, wie gesagt. Aber trotzdem würde ich ihn jedem, der ihn noch nicht gesehen hat, weiterempfehlen, uneingeschränkt.
Ja. Hattest du damals so eine VHS, die einfach dann irgendwann nicht mehr lief, weil die so oft durchgenudelt war.
Ja, das war, kann ich dir aber auch nicht mehr sagen, was das war. Das war auch ein Zeichentrickfilm, irgendein 3D-Film. Ich glaube, das war Alice im Wunderland oder Peter Pan oder so eine Kacke.
Okay.
Wo ich dann die wirklich rauf und runter gedöselt habe, Alter. Und immer wieder viel zu weit zurückgespult und das volle Programm. Und da war die halt irgendwann wasted. Mein Vater hat dann immer so die gecrumpelten Magnetfilme dann also die Teile davon rausgeschnitten und wieder zusammengeklebt mit Tesa. Also bei Kassetten zumindest unter anderem.
Hat auch funktioniert.
Das hat auch bei VHS teilweise funktioniert. Ja. Da gab es dann so ein spezielles Band. Aber wenn dann halt immer in der Szene so ein Sprung ist, ich weiß nicht, irgendwann wird der Film halt dadurch auch kürzer.
Ja.
Und es ist irgendwie scheiße.
Ja.
Und der Sinn ist dann auch nicht mehr da. Aber ist mir passiert, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie der Film heißt. Keine Ahnung. Bei Kassetten, bei Hörspielkassetten ist mir das viel öfter passiert.
Ich hatte eine VHS damals von einem Film, der hieß, glaube ich, einfach nur Dinos in New York oder Dinos in Manhattan.
Okay.
Ich weiß tatsächlich selbst nicht mehr viel von. Also ich kann mich ums Verrecken nicht mehr wirklich, ich weiß nur noch, wie die Hülle aussah von der VHS-Kassette.
Ja.
Aber ich weiß nichts mehr von dem Film. Wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde, wäre das wahrscheinlich voll die Flashback-Runde, aber
glaube ich.
Diese VHS ging nicht mehr zum Schluss, die war nicht mehr zu retten.
Was waren damit?
Also ich habe die so oft geguckt, einfach als Kind. Und das ist nichts hängen geblieben. Das ist voll faszinierend.
Ehrlich?
Also weißt von dem Film sind Dinos in Manhattan, Mann. Was soll ich dir sagen?
Okay.
Was soll ich dir sagen, Alter?
Sind Dinos in Manhattan, Mann.
Verdammt nochmal. Ich glaube sogar, das war so ein bisschen Roger Rabbit-Style. Also Animation, Zeichentrick und echte Schauspieler,
meine
ich. Das übrigens, Roger Rabbit ist auch eines meiner absoluten Favorites. Der ist...
Ich erinnere mich dunkel an etwas, das so heißt.
Der ist so gut. Roger Rabbit ist einfach der Hammer. Es ist Zeichentrick und die echte Welt kombiniert. Und zwar das erste Mal so wirklich.
Ah, ich weiß, was du meinst. Der ist cool.
Der ist so gut, der Film. Den kann man sich ich kann mir heute immer noch angucken und habe eine Menge Spaß damit. Der ist so cool.
Das glaube ich.
Hast du noch irgendwie...
ich hätte jetzt nur noch so ein paar Funfacts
über Toy Story. Hier, also, ne? Da sind wir doch alle dafür da.
Der Teppichboden im Flur vor Sids Zimmer hat dasselbe Muster, also Toy Story, ne, wie gesagt, hat dasselbe Muster wie der Overlook, wie der Teppich im Overlook-Hotel von Stanley Kubrick's The Shining.
What?
Das hat auch so eine Anspielung, als er dann versucht, als die haben ja die Schlösser zugemacht dann, weil die ausbrechen wollen.
Ja.
Und wie Sid dann versucht, die Tür... Also in die Quatsch, andersrum, wie sie dann versuchen auszubrechen und dann die ganzen Schlösser öffnen und so.
Genau.
Soll auch so eine Anspielung darauf sein, an Kubrick. Das ist total cool. Ja. Und als Andys Familie im ersten Teil auszieht, zum Beispiel, die sind ja umgezogen, ne? Das alles gepackt und so weiter. Und ich glaube, im zweiten ist es dann, am Ende des ersten haben sie dann Weihnachten im neuen Zuhause gefeiert, sowas, genau. Und da stand dann auch typisch amerikanisch halt so ein Real Estate for Sale Schild im Garten. Mhm. Und da stand drauf, Moment, ich muss kurz schauen. Für die, ja genau. Keine Ahnung. Doch, Virtual Reality stand da drauf. Also what? Virtual Reality. Real Estate. Da habe ich gerade gehangen. Virtual Real Estate stand da drauf. Also virtuelle Real Estate.
Ja, virtuelles, ist ja nicht falsch.
Virtuelle Immobilie so.
Ist ja nicht falsch.
Fand ich total cool.
Sid war so ein abgefuckter Charakter.
Absolut, Mann. Super, super krass. Aber ich feiere den, der war cool.
Sid war ein super Antagonist. Wirklich.
Absolut, ja. Gut, Buzz Lightyear hatte den Vornamen von Buzz Aldrin.
Ja, das ist eindeutig, klar.
Das war relativ eindeutig, das stimmt. Und, tausendmal ein Williams-Screen. Die Teekanne in Hennas Zimmer. Henna war ja die Schwester.
Genau, das ist die Teekanne von Die Schöne und das Biest.
Das ist tatsächlich die Teekanne, das war so der Standard-Prop in den Engines.
Ah,
so ein Standard-Ding. Das ist heute fast schon in den Szenen da so ein Meme. Weißt du, dass du, wenn du diese Kanne halt hast, dann oder renderst, das ist so das bei Blender, auch so im Animationstool, wärst du so der Affenkopf.
Okay.
Weißt du, also die Suzanne heißt der, glaube ich. Halt so, weißt du, das ist halt so ein Gag für Insider gewesen. Ja, dann tausendmal der Willem Scream. Und als sie Andys Schwester Molly zum Beispiel hört ja immer Musik.
Richtig, ja.
Und das war der Hakuna Matata-Song zum Beispiel, als sie im Auto fahren.
Cool.
Weißt du, als oben Bass mit der Rakete auf dem Rücken und Andy unten dran geschnallt, als die dann in den Laster versuchen zu fliegen und so. Ja, nur so ein paar Kleinigkeiten, aber
geil.
Finde ich cool.
Wo wir es vorhin von Robots hatten, wenn du in diesem Filmuniversum als Roboter ein Kind kriegen möchtest, dann kriegst du ein Baby-Assembly-Kit geliefert. Und dann musst du das zusammenbauen. Und dann ist das ein Babyroboter. Und dann sagt die Frau zu, das war glaube ich die Eltern von Robbie, und dann sagt die Frau zu Robbys Vater, ja, also ein Baby zusammenbauen macht auch eh viel mehr Spaß, als es dann groß zu ziehen.
Ach du Scheiße.
Das ist halt ultra die Anspielung, ne? Sehr
übel. Ich hatte ja ganz kurz noch, dann bin ich auch durch. Ich hatte vorhin ja noch kurz die vorherigen Kurzfilme von Pixar erwähnt und so.
Ja.
Bei Minute 08, also bei Minute 8, siehst du bei Andy im Zimmer, als der Roboter diese Ansprache hält. Dieses Mikrofon,
das benutzt
Andy
dann. Wird, Woody, ne? Woody.
Genau, du weißt, was ich meine.
Woody, nicht Andy.
Woody, meine ich doch. Andy wär kritisch. Hinten dran im Bücherregal stehen die ganzen Titel drin.
Von den ganzen Kurzfilmen?
Ja, von den Kurzfilmen und teilweise auch von einem Werbefilm, glaube ich.
Alter, cool.
Total cool, ja. Weiß man natürlich nicht, wenn man das anguckt, aber die stehen da drin, ne?
Geil, das ist nice.
Ja, damit ist mein Wissen über Toy Story aber auch langsam echt erschöpft, also.
Ich hab tatsächlich noch einen Fun Fact wieder bei Robots.
Okay.
Irgendwie habe ich es mit dem Film heute. Wenn der Robby seine Ansprache hält, im englischen Original schreit er dann, who wants to get fixed? Und alle, ja, natürlich, ne? Und fixed ist halt der englische Begriff für kastrieren. Bei einem Tier.
Ah, okay.
Und du siehst einen Roboter in der Crowd, der halt da steht und so richtig cringed. So, nicht wirklich, Mann.
Die gerne behalten. Erinnert mich an Futurama, als Bender seine Antenne abschneiden musste, weil wie heißt er?
Fry,
weil Fry keinen Fernsehempfang hatte.
Ja, stimmt.
Super geil. Das war auch so wirklich wie eine Kastrierung.
Auch für Futurama ist so sensationell gut.
Absolut, ja.
Für mich persönlich, ich mache mir damit vielleicht Feinde, aber für mich persönlich besser als die Simpsons.
100%, das ist der coole große Onkel der Simpsons.
Der coole große Onkel, der all das macht, was die sich nicht trauen.
Ja, ja.
Und die trauen sich schon viel.
Doch, ich finde das ist so.
Ja. Das ist mega cool.
Ja.
Frank. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Lieblingsanimationsfilme? Schreibt uns in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail.
Eine Apple-Rezension war auch ganz cool. Ich weiß, es ist umständlich, aber es lohnt sich, denn wir lesen natürlich alles vor hier.
Natürlich.
Muss man dazu sagen. Damit sind wir ja total unique.
Ja, und wir sind die Einzigen, die das machen.
Wie gesagt, nochmal. Ihr findet uns wie immer auf www.feierabendgold.de, den klassischen Social-Media-Plattformen und natürlich überall, wo man Podcasts hören kann. Und ja, ich glaube, wir werden uns langsam zu Bett legen.
Ja, ja, wir steigen langsam, wir gehen langsam wieder unter.
Ja, ich spüre schon Druck auf Moor.
Was? Langsam.
Wortwitz.
Wieder, 5 Mark die schlechte Wortspielkasse. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was es bei euch gerade ist.
Und lasst euch nicht von den Bad Bugs beißen.
Wir hören uns zum nächsten Mal wieder.
Ahoi.
Tschüss. Feuer voll, das ist doch, was wir alle wollen.